Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir noch einmal Gelegenheit haben, zusammen über Gottes Wort nachzudenken. Die Herausforderung, so ein Bibelbuch, 1. Samuel, ein langes Bibelbuch vorzustellen, besteht auch darin, dass man ja kaum den Bibeltext direkt vor Augen hat. Insofern ist es immer gut, eine aufgeschlagene Bibel dabei zu haben, dass man jedenfalls eine Idee hat, wo man sich befindet. Ich möchte zu Beginn zwei Verse lesen aus diesem Bibelbuch, 1. Samuel, und zwar einen Vers aus Kapitel 2. Vers 35. Erster Samuel 2, Vers 35. Ich werde mir einen treuen Priester erwecken, der will tun, wie es in meinem Herzen und in meiner Seele ist. Und ich werde ihm ein beständiges Haus bauen, und er wird vor meinem Gesalbten wandeln alle Tage. Und dann aus Kapitel 13. Kapitel 13, Vers 14 in der Mitte. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Ja, soweit zu Beginn Gottes Wort. Es zeigt so ein bisschen den Rahmen dieses Buches, dass es einerseits um einen Priester geht, oder Priestertum, Priesterschaft, und andererseits um Königtum, einen Gesalbten, um jemanden, den Gott als König vorgesehen hat. Und in beiden Fällen finden wir zunächst Versagen. Wir werden das uns ansehen, etwas näher, und finden dann, jedenfalls bei dem König, dass Gott dann einen hat, den er erwählt hat, der seinen Gedanken entspricht. Das waren natürlich nie fehlerlose Menschen. Davon gibt es nur einen einzigen. Aber es waren doch solche, besonders der König, aber auch der Priester, die Gottes Gedanken verwirklichen wollten. Ich möchte versuchen, eine Einführung zu geben. Das Bild selbst ist ein bisschen dunkel. Was dargestellt werden soll auf diesem Gemälde, ist Samuels Weihe, wo er zu dem Zelt der Zusammenkunft gebracht worden ist. Ist aber das Bild nicht so weiter wichtig. Wenn jetzt die Texte nicht lesbar sind, auch von der Größe, dann müsst ihr was sagen, dann möchte ich dazu dann wenigstens die Texte vorlesen. Ansonsten ist es nicht mein Bestreben, jetzt die Texte vorzulesen, das könnt ihr ja selber tun, sondern etwas über diese Texte, diese kurzen Statements hinaus zu sagen. Ich möchte zunächst einen grundsätzlichen Gedanken äußern, wo dieses Buch anzusiedeln ist im Vergleich zu anderen Texten, die um dieses Buch herumstehen, beziehungsweise wo das überhaupt in der Bibel anzusiedeln ist. Dann möchte ich etwas machen, was man in der Theologie Einleitungsfragen nennt, so ein paar Fragen, grundlegende Fragen zu dem Bibelbuch klären. Ich möchte versuchen, eine Gliederung zu geben, was nie so ganz einfach ist. Erstens gibt es nicht nur eine Gliederung, sondern hat man einen Gedanken vor Augen und damit gliedert man das Buch. Wahrscheinlich habe ich das beim letzten Mal, bei dem letzten Thema hier auch schon einmal so gesagt, dass eine Gliederung einen Vorteil hat und einen Nachteil hat. Der Vorteil ist, man hat so einen roten Faden, wie man durch ein Bibelbuch hindurchkommt. Der Nachteil ist, man hängt immer an diesem roten Faden, obwohl es auch andere roten Fäden geben kann und in der Regel auch geben wird. Es gibt nicht nur die eine Gliederung, und deshalb muss man sich immer, auch wieder, wenn man neu sich mit so einem Bibelbuch dann beschäftigt, offen halten, dass man vielleicht mal eine andere Richtung, eine andere Linie durch das Buch hindurch sieht. Und dann wollen wir Kapitel für Kapitel durch dieses Buch hindurchgehen. Zum Schluss gebe ich auch noch einen Hinweis zur Literatur, wird ja vorne sicher auch einiges ausliegen. Der Prophet Samuel und wie er in der Bibel steht. Das ist übrigens ja ein kurzer Ausschnitt aus dem Propheten Samuel in der hebräischen Bibel. Zunächst mal ist die Bibel aufgeteilt in zwei Testamente. Das ist ja nichts Neues. Das Alte Testament hat drei Teile, kommen wir gleich darauf zurück. Das Neue Testament hat vielleicht vier Teile, ohne das zu sehr betonen zu wollen, würde das insgesamt zu einem vollständigen Maß kommen, sieben Teile der Schrift. Bei dem Alten Testament können wir Gottes Wort heranziehen für diese Gliederung. Bei dem Neuen Testament ist das eine Gliederung, die man sich selber ein Stück weit überlegen kann und die sicher viel Sinn ergibt. Das Alte Testament selbst wird von dem Herrn Jesus gegliedert. Und ich möchte diesen Vers lesen in Lukas 24, wo der Herr Jesus über das Alte Testament zwei Gliederungen vornimmt. Er sagt in Lukas 24 bei dem Gespräch mit diesen zwei Jüngern, sogenannten Emmaus-Jüngern, in Vers 27, dass er von Mose und von allen Propheten anfangend ihnen in allen Schriften das erklärte, was ihn selbst betraf. Erstens erkennen wir aus diesem Vers, dass es kein Buch im Alten Testament gibt, das nicht über Christus spricht. Er fing bei Mose an, das sind die fünf Bücher Mose, und allen Propheten und erklärte auch in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. Das heißt, du findest den Herrn Jesus in jedem Buch des Alten Testaments. Zweitens gliedert er das Alte Testament in Mose oder das Gesetz Moses, das sind die fünf Bücher Mose. Zweitens die Propheten, davon gibt es 19, kommen wir gleich darauf zurück. Und in die restlichen Bücher, die Schriften, die Psalmen. Unsere deutsche, egal welche Übersetzung, unsere deutsche Bibeln sind nicht so sortiert. Die hebräische Bibel ist aber so sortiert. Unsere deutsche Übersetzung richtet sich nach der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, der sogenannten Septuaginta, die damals eine andere Sortierung vorgenommen hat, als sie in der hebräischen Bibel, in dem hebräischen Alten Testament existiert hat. Nun, die fünf Bücher Mose, das ist uns bekannt. Diese Themen hattet ihr auch vor euch in den letzten Jahren. Darauf will ich nicht weiter eingehen. Die Propheten, das ist schon wichtiger, werden unterteilt in die sogenannten vorderen Propheten. Und da sind wir in unserer Sprache nicht so direkt dran gewöhnt, dass es auch die Bücher Josua, Richter, Samuel und Könige als Propheten gelten. Für uns sind das im Wesentlichen Geschichtsbücher. Und so sind sie auch in der griechischen Übersetzung und damit in unseren deutschen Bibeln sortiert. Für uns beginnen gedanklich die Propheten mit Jesaja. Für die Juden eben nicht. Für die Juden beginnen die Propheten schon bei Josua. Und wenn man diese Bücher richtig verstehen will, dann ist es gut zu bedenken, dass es prophetische Bücher sind. Ja, das Buch Josua, was uns den Einzug des Volkes Israel in das Land zeigt und dann die Verteilung des Landes, war jetzt gerade in letzter Zeit meine persönliche Bibellese. Da sieht man ganz deutlich, dass es prophetischen Charakter hat. Also Prophetie in dem Sinne von Vorhersage. Und bei Richter ist das auch so. Und 1. Samuel ist, wir werden das hoffentlich einigermaßen sehen, ein prophetisches Buch. Darüber hinaus gibt es eben die sogenannten Schriftpropheten. Schriftpropheten deshalb, weil sie direkt prophetische Worte gesprochen haben und die aufgeschrieben haben. Deshalb werden sie Schriftpropheten genannt. In Könige finden wir Propheten, ja, wie Elia, Elisa zum Beispiel. Aber das waren keine Schriftpropheten, die haben geredet. Und ihr Reden als Prophet war jeweils in die konkreten Umstände hinein. Das war bei den Schriftpropheten auch, aber bei ihnen war immer mit ihrer Botschaft auch eine zukünftige Bedeutung damit verbunden. Die Bücher Samuel, Könige und Chroniker, die wir jeweils in zwei Teilen haben, waren ursprünglich jeweils ein Buch. Und das haben dann in der Septuaginta ist das gemacht worden, ist das aufgeteilt worden, ist dann später auch in der hebräischen Bibel so übernommen worden, dass man aus diesen größeren, eben für das Lesen vielleicht sehr umfangreichen, für Menschen zu umfangreichen Werken dann jeweils zwei Bücher gemacht hat. Man sieht das bei Samuel ganz deutlich. Natürlich hat dieser Einschnitt, wo man ihn setzt, hat einen gewissen Sinn, mit dem Tod von Saul die Geschichte von Samuel auf, zu 1. Samuel aufzuhören. Aber sie schließt sich ja unmittelbar, das zweite Buch schließt sich ja unmittelbar an und man kann das gar nicht davon trennen, wenn David dann davon mitbekommt, von dem Tod Sauls und die Geschichte direkt auf die letzten Begebenheiten zurückgreift. Und das Gleiche ist in dem Buch der Könige, wo man versucht hat, das erste Buch der Könige von dem zweiten Buch der Könige, zu trennen. Erste Könige eben, wo die Herrschaft von David ist, zweite dann von Saul an, von Salomo anfängt, aber Anfang vom zweiten Buch der Könige ist David auch noch beteiligt. Von daher erkennt man schon, dass die Bücher eigentlich zusammengehören. Die Schriften, die Psalmen, sind die 12 Bücher. Für manchen vielleicht erstaunlich, dass Daniel dazu gehört. Ja, für uns ist das ein Prophet. Und der Herr Jesus in Matthäus 24, Vers 15 nennt ihn auch Propheten. Aber das Buch an sich in der hebräischen Bibel ist Teil der sogenannten Schriften, manchmal auch Psalmen genannt. Der Herr Jesus hat in Lukas 24, Vers 44, wo er die zweite Gliederung nennt, sagt er ja Gesetz Mose, den Propheten und den Psalmen. Die Psalmen sind als Überschrift über diese dritte Gruppe. Deshalb werden sie so genannt, weil es das größte und erste Buch dieses Abschnittes ist. Insgesamt kommt man je nach der Zählweise, ich möchte das gerne einfach mal vorstellen, mir schien das ein passender Zeitpunkt zu sein, dass man hätte natürlich am Anfang des ersten Buches Mose machen können oder überhaupt des Neuen Testamentes auch, hat man damit entweder 66 Bücher oder 63 Bücher. 66, wenn man eben Samuel, Könige und Chroniker, wie wir das in unseren Fassungen haben, wenn man das als jeweils einzelne Bücher nimmt. 63, wenn man, wie das ursprünglich gewesen ist, jeweils ein Buch für die beiden nimmt. Ihr könnt euch vorstellen, dass, wenn man sich ein bisschen mit Zahlen beschäftigt, dass einem das besser gefällt, 63 Bücher. Aber es ist eben nicht ein mit menschlichen Mitteln versucht, jetzt irgendwie da eine Struktur reinzubringen, sondern es ist schlicht so, dass das Alte Testament ursprünglich 36 Bücher waren und das Neue Testament 27. Es gibt auch Ausgaben im Alten Testament, wo zum Beispiel die kleinen Propheten zusammengefasst worden sind. Auch andere Bücher wie Richter und Ruth zusammengefasst worden sind. Und das, wenn man diese hebräischen Ausgaben sich ansieht, dann hat man im Alten Testament eben 22 Bücher und kommt insgesamt auf 49. Wir dürfen also nicht meinen, dass so wie wir die Bücher im Alten Testament vorliegen haben, dass das ursprünglich so gewesen ist. Und im Neuen Testament müssen wir aufpassen, dass die Reihenfolge der Anordnung der Bücher nicht inspiriert ist. Im Alten Testament wissen wir immerhin, dass der Herr Jesus das Alte Testament benutzt hat und damit eine gewisse Bestätigung auch für die so genommene Reihenfolge gegeben hat. Wenn wir jetzt auf die sogenannten Einleitungsfragen uns dazu Gedanken machen, dann ist ja eine Frage, wer hat das Buch geschrieben? Ja? Einleitungsfragen sind immer diese W-Fragen, die man an ein Buch richtet. Nun wissen wir, dass in dem Buch, wenn ihr das durchliest, werdet ihr merken, dass kein Autor dort genannt wird. Und das müssen wir einfach mal so stehen lassen, dass die meisten alttestamentlichen Bücher, die jetzt nicht direkt Prophetenbücher sind, also von einem Propheten als Prophetenbuch geschrieben worden sind, dass sie keinen Autor tragen. Und wenn Gott den nicht angegeben hat, ist es sicherlich auch nicht so entscheidend, zu meinen, man müsste das jetzt herausfinden. Trotzdem gibt es eine jüdische Tradition, die davon spricht, dass dieses Buch seinen Namen, der Titel ist also nicht inspiriert, das erste Buch Samuel oder das Buch Samuel, aber dass dieser Titel seine Berechtigung hat und dass Samuel die ersten 24 Kapitel geschrieben hat, also bis zu seinem Tod, und dass danach Gad und Nathan als Autoren fungiert haben, also gearbeitet haben. Und man entnimmt das, diese jüdische Tradition ist sicherlich basierend auf dem, was in 1. Chroniker 29 steht. Ich möchte diesen Vers vorlesen, das ist ganz am Ende von 1. Chroniker 29, wo es um die Geschichte des Königs David geht. Und die Geschichte des Königs David, die erste und die letzte, siehe, sie ist geschrieben in der Geschichte Samuels des Sehers und in der Geschichte Nathans des Propheten und in der Geschichte Gads des Schauers. Da werden diese drei Personen, diese drei Männer Gottes, als Autoren einer Auflistung einer Geschichte des Königtums von David genannt. Es gibt allerdings eine gewisse Schwierigkeit, wenn ihr 1. Samuel 27 euch anschaut, wo es in Vers 6 heißt, das ist die Begebenheit oder die Geschichte, danke, wo David bei Achis gewesen ist. Und da heißt es in 1. Samuel 27, Vers 6, Achis gab ihm an jenem Tag Ziklag. Und dann heißt der Zusatz, darum hat Ziklag den Königen von Juda gehört, bis auf diesen Tag. Es wird also rückblickend von demjenigen, der dieses Buch aufschreibt, deutlich gemacht, dass Ziklag den Königen von Juda gehörte und nicht von Israel. Und das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass da die Reichsteilung schon geschehen ist. Insofern bleibt man einfach vorsichtig, wenn der Autor hier davon spricht, dass Ziklag eben bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, als es Juda gab, ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo David regierte und Salomo regierte, gab es nur Israel. Das heißt, ein Königtum Judas in dem Sinn gab es erst nach der Reichsteilung. Und dann wäre dieses Buch in der Tat später geschrieben worden und dann würde es vielleicht zurückgreifen auf schriftliche Hinweise, die Samuel gegeben hat und auch die beiden anderen Propheten Gad und Nathan, aber die sie möglicherweise nicht als vollständiges, vollendetes Buch formuliert haben. Der Zeitraum, um den es geht in diesem Buch, kann man wie folgt abgrenzen. Samuel ist ungefähr 1100 vor Christus geboren. Der Tod Sauls, den kann man ungefähr ansiedeln bei 1010 vor Christus, den Tod Davids bei 971. Das führt dazu, dass die Abfassungszeit irgendwo liegt, vielleicht zwischen 930, also die Vollendung dieses Buches, zwischen 930 bis 722. 722 kommt eben, wenn man die Reichsteilung mit einbezieht. Was diese Jahreszahlen betrifft, da muss man immer vorsichtig sein. Wenn ihr das mal vergleicht, es gibt alle möglichen verschiedenen Versuche, die Zeit des Alten Testamentes abzugrenzen, einzugrenzen, herzustellen. Ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht. Das ist jetzt vielleicht etwas klein für die, die hinten sitzen. Das ist ein Auszug aus dem Überblicksbuch über die Bibel von Arend Remmers. Da seht ihr Zeiten von den Königen Saul hier bis zum König Hosea. Das ist in dem Nordreich der letzte König gewesen. Die Wegführung wird damit 722, 721 vor Christus angegeben. Saul 1051 bis 1011 vor Christus. Wenn ihr mal nur ein anderes Beispiel nehmt, was Arno Clemens Gäbelein in seinem Überblicksbuch über die Bibel, das Alte Testament zeigt. Da seht ihr hier zum Teil andere Zahlen, nicht nur das. Ihr seht in der rechten Spalte, wo Theologen aus dem 19. Jahrhundert und darüber hinaus versucht haben zu rechnen. Da seht ihr zum Teil unterschiedliche Zahlen. Man muss also mit Chronologie sehr vorsichtig umgehen. Wie gesagt, es gibt keine Zeittafeln, die total komplett übereinstimmen. Ist auch letztendlich, glaube ich, nicht ganz entscheidend, dass man sich da jetzt auf ein Jahr genau festlegen muss. Es geht mir nur darum, dass man eine Idee hat, 1100 bis 970 ungefähr vor Christus, über diese Zeitspanne reden wir hier in dem ersten Buch Samuel. Da möchte ich gerne etwas sagen zu den Büchern, die bisher schon hier vorgestellt worden sind und Samuel, was ja dann zusammengehört, wie das jetzt inhaltlich zu verstehen ist. Das Buch Josua zeigt uns Gottes souveräne Gnade, dass er seine Verheißung, die er Abraham gegeben hat, 1. Mose 15 zum Beispiel, ihn in das Land Kanaan hineinzubringen, dass er das wahrgemacht hat. Das war keine Leistung, die sich das Volk Israel und seine Führer zuschreiben konnten, sondern das war Gottes Gnade, dass er sie hineingebracht hat. Das wird mindestens mal deutlich bei den beiden Durchzügen durch das Rote Meer auf der einen Seite und durch den Jordan auf der anderen Seite. Das hätte das Volk gar nicht alleine geschafft. Da war Gottes Eingreifen nötig. Und das wird in dem Buch Josua, gerade in dem Buch Josua sehen wir, bekommen wir, wenn man das liest, eine Wertschätzung, wie Gott in wunderbarer Gnade unverdient für den Menschen gehandelt hat. Das Buch der Richter zeigt uns genau die Kehrseite dieser Medaille, die wir in Gottes Wort immer wieder vorgestellt bekommen. Wir finden auf der einen Seite Gottes Ratschluss, Gottes Gnade. Und wir finden auf der anderen Seite die Verantwortung des Menschen, auch die Verantwortung des Gläubigen. Und beides ist zu 100% wahr. 100% Gnade und auf der anderen Seite 100% Verantwortung. Das ist übrigens bei allen wesentlichen Schritten im Leben eines Gläubigen so. Ja, ich nehme mal nur die Bekehrung. Die Bekehrung ist 100% Gnade Gottes. Es ist sein Wirken an meinem Herzen, dass ich von Neuem geboren werde. Ja, neue Geburt macht ganz deutlich, da habe ich keinen Anteil, außer dass ich geboren werde. Gottes souveräne Gnade. Aber auf der anderen Seite kann ich mich nicht damit herausreden, zu sagen, diese Gnade ist ja nicht an mir geschehen. Doch, Gott ruft dich und mich auf, mich zu bekehren. Und wenn Gott mich verantwortlich macht für die Bekehrung, dann kann ich diese Verantwortung auch übernehmen. Dann kann ich nicht sagen, ja, das liegt ja nur an Gott. Nein, dann sagt Gott mir, du musst dich bekehren, du musst umkehren, du musst Jesus Christus als deinen Retter annehmen. Und das ist meine Verantwortung. Und wo immer in Gottes Wort die Verantwortung besonders betont wird, stellen wir fest, dass wir Menschen versagen. Das fängt an im ersten Buch Mose. Gott hat in souveräner Gnade den Menschen in den Garten Eden gesetzt. Wunderbar, hat er kein Anrecht dran gehabt, Gottes Gnade. Und was hat der Mensch gemacht, als Gott ihm Verantwortung übertragen hat? Er hat als erstes gesündigt. Und so auch das Buch der Richter. Gott hat das Volk in das Land hineingebracht, wunderbare Gnade erwiesen. Und was hat das Volk gemacht? Es hat sich sofort in der zweiten, dritten Generation von Gott weggewendet, ist im furchtbaren Götzendienst gelandet, hat versagt. Der Schluss des Buches, ich meine jetzt nicht den Anhang, Kapitel 17 bis 21, sondern der Schluss des Buches, der letzte Richter, Simson. Obwohl er gegeben worden ist, Richter, das waren Retter, um das Volk zu retten, brauchte er am Ende selbst einen Retter, um gerettet zu werden, weil er sich selbst nicht retten konnte. Das ist das Versagen, vor allem des Volkes und der Führer. Dann kommt das erste Buch Samuel und in diesem Buch sehen wir, als erstes vorgestellt, nachdem gezeigt worden ist, das Volk hat versagt, die Führer, die Richter haben versagt, zeigt uns das erste Buch Samuel, die Priesterschaft hat auch versagt. Das war das letzte Bindeglied, was Gott noch gegeben hatte zwischen dem Volk und sich, zwischen sich und dem Volk. Das war die Priesterschaft, der hohe Priester und seine Söhne. Und auch die haben total versagt. Wir sehen das gleich im Einzelnen noch etwas ausführlicher. Dann sehen wir, dass das Volk eine Gelegenheit sucht, um einen König zu bekommen. Sie haben das Versagen von jemand benutzt dazu und sie haben einen König bekommen, der ihren Vorstellungen entsprach. Es war ein König, der ein falscher König war. Ein König, der nicht nach den eigentlichen Gedanken Gottes war. Und nachdem dieser König dann verworfen worden ist, kommt der König nach dem Herzen Gottes. Aber das Erste, was der Mensch macht, und das zeigt, dass das erste Buch Samuel wieder ein Buch der Verantwortung des Menschen ist, ist diesen König zu verwerfen. Das ist natürlich in erster Linie Saul gewesen, der den König nach dem Herzen Gottes David verworfen hat. Aber das Volk hätte sich ja dagegen stemmen können. Hatten sie nicht Rettung erfahren durch diesen Mann? Haben sie nicht getan. Sie haben das laufen lassen. Und Einzelne, die direkt Rettung durch David erfahren haben, im zweiten Teil des ersten Buches Samuel, sie haben sich dann, nachdem sie die Rettung bekommen haben, haben sie ihn verraten an Saul. Das zeigt, was wir Menschen sind. Übrigens auch wir Gläubige, ja. Wir haben ein neues Leben bekommen von Gott, unbedingt. Aber wir haben immer noch unser Fleisch an uns. Und wenn ich in die Verantwortung gestellt werde, dann bin ich nicht anders als solche Ungläubige. Oftmals finden wir einmal im Neuen Testament gesagt, dass man sogar schlimmer ist, 1. Timotheus 5 oder 6, schlimmer als die Ungläubigen. Das zweite Buch Samuel zeigt uns dann die Regierung des Königs nach dem Herzen Gottes. Wir haben diesen Vers gelesen. Das zeigt, 1. Samuel, 2. Samuel gehört einfach zusammen. Ja? Erst wird der König verworfen und dann bekommt er den Platz, den Gott ihm gegeben hat. Man kann sich fragen, warum hat Gott dieses Buch gegeben? Übrigens eine wichtige Frage, die ich jedem empfehlen möchte, der sich mit einem Bibelbuch mal für sich beschäftigt, die Frage zu stellen, was ist der Zweck dieses Buches? Oder andersherum zu fragen, was würde mir eigentlich fehlen, wenn dieses Buch nicht in Gottes Wort enthalten wäre? Nun, wir sehen, dass Gott wollte, obwohl es das Versagen des Menschen war, was er dazu benutzt hat, dem Volk Israel einen König zu geben. Wir sehen später, wie das Volk dazu gekommen ist, einen König zu verlangen. Aber im Herzen Gottes war das schon viel länger. Er hatte den Gesalbten, seinen Christus, das heißt Gesalbter, seinen Messias immer vor dem Herzen. Er wollte uns seinen König geben. Und er benutzt das Alte Testament sehr früh, um uns seine Gedanken, seine Ratschlüsse mit dieser Erde vorzustellen. Hier eben in dieser bildhaften Weise. Es zeigt uns einen letzten Richter, einen letzten Versuch Gottes, sein Volk durch jemanden zu führen, zu leiten, der das Gesetz Gottes dem Volk vorstellt. Richter heißt, das Recht zu lehren, das Recht dem Volk Gottes vorzustellen. Dazu waren die Richter da und das Volk auch zu retten, natürlich von den Feinden. Aber sie sollten das Recht, Gottes Recht, dem Menschen, seinem irdischen Volk vorstellen. Das Volk hat so versagt, dass Gott dann Samuel als Propheten schickt. Und dass er beides ist, finden wir im Neuen Testament in der Apostelgeschichte. Ich möchte gerne diese beiden Verse lesen. Ihr seht, ich habe die Kapitel 13 vorangestellt, weil das zeigt, Kapitel 13, die Rede von Paulus, dass Samuel tatsächlich der letzte Richter war. In Apostelgeschichte 13, Vers 20 spricht er von den 450 Jahren, in denen er das Volk im Land erben ließ. Und danach, heißt es, gab er ihnen Richter bis auf Samuel, den Propheten. Und der war dann der erste Prophet, das zeigt uns Apostelgeschichte 3, Vers 24. Aber auch alle, das ist die Rede von Petrus, aber auch alle Propheten von Samuel an. Er war der erste Prophet in diesem eigentlichen Sinn. Natürlich wissen wir aus 5. Mose 18, dass auch Mose schon ein Prophet war. Wenn er die Vorhersage macht, dass Gott einen Propheten ihm gleich geben würde. Aber er war nicht in diesem eigentlichen Sinn ein Prophet. Wann schickt Gott einen Propheten? Wenn der Niedergang des Volkes Gottes so eingesetzt hat, dass er noch einmal in ihre Umstände hineinruft. Und zwar nicht mehr, indem er das bestehende Wort Gottes ihnen vorstellt, sondern indem er ihnen eine neue, eine zusätzliche Botschaft und Warnung gibt. Und so hat er das im Alten Testament eben gerade in dieser Zeit der Richter gemacht. Ihr werdet feststellen, dass es eine Häufung von Propheten gibt unter Salomo. Oder als David versagt hat, da findet man auf einmal die Propheten. Als Salomo versagt hat, da kommen die Propheten. Und als dann das Volk total versackt in der Bosheit, da schickt Gott einen Propheten nach den anderen. Das sind die Schriftpropheten, die bei dem Versagen der Könige von Gott geschickt worden sind, um das Volk zurückzurufen, damit sie umkehren. Gott sei Dank, ein solcher Dienst, den es bis heute gibt, ein prophetischer Dienst, wo Gott uns nicht einfach laufen lässt, sondern durch solche Männer Gottes, die einen und auch Frauen, die einen prophetischen Dienst tun, Frauen nach 1. Korinther 11, in dem Bereich, den Gott Frauen übertragen hat, um eine Botschaft an das Herz, an das Gewissen von anderen zu richten. Wir sehen drittens ein ganz wichtiges Thema, die Offenbarung dessen, was der Mensch, und zwar der beste Mensch, den man sich vorstellen kann, in sich selbst ist. Wenn Gott Saul als König erwählt, dann erwählt er den König nach dem Herzen des Menschen. Und Gott nimmt nicht einen möglichst schlechten Menschen, sondern Gott nimmt den, der menschliche Eigenschaften hat, die gut sind. Wir werden das nochmal sehen bei Saul, dass Gott das tut. Aber er zeigt uns, dass der beste Mensch trotzdem ein Mensch ist, der ungläubig ist. Ein Mensch, der verloren ist. Und der verloren bleibt, wenn er sich nicht bekehrt. Das heißt, Gott möchte uns damit auch deutlich machen, es müssen sich nicht nur die Menschen bekehren, die irgendwo im Dreck gelandet sind, ja, die im Dreck leben, moralisch oder geistig oder sonst wie, sondern selbst der beste Mensch ist unfähig, den Gedanken Gottes zu entsprechen. Und er muss eine Umkehr erleben. Aber Gott möchte uns dann eben auch den König zeigen, der ihm wichtig ist, der nach seinen Vorstellungen regieren möchte und der uns deshalb ein wunderbares Bild auch von dem Herrn Jesus gibt. Das führt dazu, dass wir das Buch Samuel unter verschiedenen Blickwinkeln, ich sag mal mit verschiedenen Brillen lesen können. Das erste, und das sind jetzt Dinge, der größte Teil davon habe ich damals beim ersten Buch Mose auch schon gesagt. Das erste, was wir sehen, ist einfach die Geschichte des Volkes Israel. Das Volk Israel, wie es gehandelt hat und wie Gott mit ihnen umgegangen ist. Und das ist für uns sehr lehrreich, weil das auch bis heute nicht anders ist. Gott sieht mein Leben, er sieht dein Leben, er sieht auch unser gemeinschaftliches Leben in der Versammlung, in der Gemeinde Gottes. Und Gott ist das nicht egal. Und hier finden wir in dem ersten Buch Samuel Prinzipien, wie Gott handelt mit Menschen. Ganz wesentlicher Punkt, das zu erfassen, um Gottes Handeln mit uns zu verstehen. Wir finden zweitens einen prophetischen Ausblick. Nochmal, das ist ein prophetisches Buch. Und wenn es ein prophetisches Buch ist, dann muss notwendigerweise auch ein Vorausblick in diesem Buch gegeben werden von Dingen, die zum Teil für uns heute noch zukünftig sind. Ich möchte das mal zeigen, weil das nachher nicht so sehr unser Thema dann sein wird, außer mal so eine Fußnote, die ich dazugefügt habe. Wir finden erstens, dass Gott einen Propheten schickt, Samuel, der sich um das Volk Israel bemüht. Genau das wird nach Malachi 3 Gott noch einmal tun. Dann werden wir, die wir an den Herrn Jesus glauben, längst entrückt sein. Aber dann wird Gott seinen Propheten, den nennt er da Elia, Und das wird ein Mann sein, in der Kraft und Autorität Elias wird er ihn schicken. Und der wird tätig sein, wozu? Um den König einzuführen. So wie Johannes der Täufer das getan hat, so wie Samuel das getan hat. Er soll den Weg bereiten, damit das Volk Israel zur Umkehr geführt wird und damit der König Gottes eingeführt werden kann. Da finden wir zweitens Saul in diesem Buch. Saul, der ein Bild ist, ein Hinweis ist auf einen König, der nicht nach den Gedanken Gottes ist. Der demjenigen, der in den Gedanken Gottes sein König ist, den Platz wegnimmt, streitig macht. Das wird künftig der Antichrist, der falsche König sein. Und auf den ist Saul ein Vorbild. Danach aber finden wir, dass Gott seinen Messias, seinen König einführen wird. Er wird ihn wiederum einführen, heißt es in Hebräer 1. Kommen wir gleich darauf zurück. Ihr seht, dass bei David dann eine Menge von Kämpfen folgen. Die sehen wir im zweiten Buch Samuel. So wie der Herr Jesus, wenn er auf diese Erde zurückkommen wird, eine ganze Reihe an Kämpfen führen wird. Gegen Europa, Offenbarung 19, gegen Assyrien, finden wir im Alten Testament, zum Beispiel im Buch Daniel, Daniel 8. Auch gegen Israels Nachbarn. Und dann unter Salomo, das ist dann im Buch der Könige eben erst, finden wir, dass das eigentliche Königreich beginnt. Das ist jetzt etwas kleiner gedruckt, weil man das Ganze noch etwas feiner aufteilen kann. Samuel habe ich erwähnt, Saul bleibt auch der falsche König. Allerdings hat Saul, kann man ihn unter zwei verschiedenen Blickwinkeln sehen. Denn der Herr Jesus ist ja schon einmal auf diese Erde gekommen, so wie David zu Anfang ein Verworfener war, ein verworfener König. Und als der Jesus als Verworfener hier auf dieser Erde war, da war auch ein falscher König da. Herodes. Warum ein falscher König? Weil er kein Jude war. Er war ein Edomiter, ein Mann, der überhaupt nicht nach den Gedanken Gottes hätte König sein dürfen. Davon ist Saul ein Vorbild. Dann sehen wir, dass David gesalbt wird, wie das in Psalm 2, Vers 6 heißt, dass Gott seinen Christus gesalbt hat als König. Aber er ist verworfen worden von Herodes und von dem Volk. Dann übergeht das Alte Testament eigentlich grundsätzlich die lange Zeit der Gnaden, die lange Gnadenzeit, in der wir leben. Und dann kommt Saul noch einmal als Vorbild auch als des Antichristen. Bevor dann Hebräer 6, 1, Vers 6, und ich lese mal den Vers, weil das sehr eindrücklich ist, dass er noch einmal eingeführt wird. Hebräer 1, Vers 6, wenn er, Gott, aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt. Gott wird seinen Erstgeborenen, den er schon einmal hier auf diese Erde gesandt hat, wird er noch einmal einführen. Und dann wird er als Herrscher Autorität besitzen und nicht mehr der Verworfene sein. Also das zweite Thema dieses Buches ist, dass es uns prophetische Hinweise gibt. Ich habe das jetzt mal nur sehr grob gemacht. Man könnte das viel detaillierter tun, von Dingen, die zu einem großen Teil in der Zukunft ablaufen. Dann zeigt uns dieses Buch aber auch eine bemerkenswerte Erklärung dieses Buches, die Entwicklung im Leben eines Menschen, ich sage eines Christen. Was meine ich damit? Wir sehen, dass Gott in das Leben eines Menschen eingreifen muss. Das tut er durch den Propheten. Gott wendet sich durch sein Wort, Römer 10, an den Menschen. Römer 3 zeigt, dass kein Mensch Gott gesucht hat. Kein einziger. Du nicht, ich auch nicht. Ich bin Kind gläubiger Eltern gewesen, habe trotzdem Gott nicht gesucht, weil ich mein eigenes Leben geführt habe. Aber dann gab es einen Zeitpunkt, wo Gott gewirkt hat. Und manchmal ist diese Wirkung Gottes, die kann über Jahre, Jahrzehnte gehen, bevor sie ein Mensch bekehrt. Das ist nicht so wie bei Samuel, ich sag mal, eine kurze Zeit und dann verändert sich vielleicht etwas, sondern Gott wirkt manchmal Jahrzehnte. Wir haben bei uns am Ort einen Gläubigen, der sich mit Mitte 30 bekehrt hat und der uns mal erzählt hat, wie er eigentlich von Kindesbeinen an eine Botschaft Gottes erfahren hat. Ja, der wohnte in der Straße, wo Gläubige waren. Die haben ihn als Kind immer mal zur Kinderstunde mitgenommen. Das waren die ersten ich nenne das mal so, Nadelstiche, die Gott gesetzt hat, um diesen Mann zu erreichen, um ihn zur Bekehrung zu führen. Das tut Gott an dem Sünder. So wie Saul, wie Samuel aufgetreten ist in einer Zeit, in der dann Saul lebte und tätig war. Und jeder von uns ist ein Saul gewesen. Es wäre schön, wenn keiner diesen Raum verlässt und immer noch ein Saul ist, den Herrn Jesus noch nicht als Retter angenommen hat. Aber jeder von uns ist ein natürlicher Mensch, so ist er auf die Erde gekommen, ohne an Gott zu glauben. Aber dann hat Gott eine Veränderung herbeigeführt in meinem Leben und hat aus dem Saul einen David gemacht. Und David ist das Bild eines bekehrten Menschen, aber eines Bekehrten, dessen Leben geprägt ist durch Kämpfe. Ich meine nicht durch Glaubenskämpfe, wo man Herausforderungen überwindet, sondern wo man mit sich selbst im Kampf ist. Ja, mit den Feinden, und zwei Feinde werde ich im Laufe des Vortrages noch erwähnen, die Feinde sind in meinem eigenen Leben, wo ich Dinge in meinem Leben nicht unter die Füße bekomme, wo Dinge eine Rolle spielen in meinem Leben, die für mich ein echtes Hindernis sind. Aber Gott möchte nicht, dass wir dabei stehen bleiben, sondern er möchte, und jetzt bin ich natürlich, gehe ich weiter als über das erste Buch Samuel, auch das zweite hinaus, er möchte, dass wir zu solchen werden wie Salomo, die ein Leben des Friedens erleben. Die eine innere Ruhe, einen inneren Frieden haben. Ja, das ist das, was man in Römer 8 erkennen kann. Wo der Mensch nicht mehr in diesen Kämpfen mit sich selbst ist und zu dem Ausruf dann am Ende kommt, ich elender Mensch. Sondern wo ich zu einem friedlichen Leben geführt werde. Wo ich innerlich in Ruhe in Gemeinschaft mit dem Herrn bin. Aber niemand soll den Gedanken haben, einmal an diesem Punkt angekommen, da gäbe es keine Gefahren mehr. Man sieht das bei Salomo. Ja, ein solcher Segen, den er erlebt hat durch Gott. Und was ist daraus geworden? Durch Einflüsse in seinem Leben, in dem Fall waren das seine Frauen, ist er vollkommen abgekommen vom Weg. Oder, ich habe hier weitere Königinnen genannt, dann gilt es, das zu bewahren. Denn diesen inneren Frieden kann ich verlieren. Ich kann nicht das Heil verlieren. Aber ich kann den inneren Frieden, diese praktische Gemeinschaft mit dem Herrn, die kann jeder Einzelne von uns. Da kann man noch so ein reifer Christ sein, wenn ich nicht bei dem Herrn verharre. Und das haben die Könige nicht getan. Dann werde ich keinen gesegneten, keinen glücklichen Glaubensweg gehen können. Dann gibt dieses Bibelbuch 1. Samuel uns natürlich manche praktischen Belehrungen. Ja, wir sehen, wie wir das Leben auf unser Leben anwenden können. Wenn wir sehen, wie David gegangen ist, in guten Tagen, in schlechten Tagen, dann dürfen wir Anwendungen auf unser Leben machen. Dann zeigt uns dieses Buch das Königtum. Das ist ja in den vorherigen Büchern, Josua, Richter, überhaupt nicht hervorgekommen. Aber hier finden wir, dass uns das Königtum eingeführt wird in das Volk Israel. Und damit haben auch wir zu tun. Wir haben den Herrn Jesus natürlich nicht als König. Ja, für uns ist der Herr Jesus nicht unser König. Das wird er einmal sein für das Volk Israel. Das wird er in einer gewissen Hinsicht auch sein für die Nationen. Wird er König sein, König der Könige. Für uns ist er der Herr. Und doch sind wir Teil seines Königreiches. Wir sind in das Reich Gottes hineingebracht worden. Oder wie Matthäus das ausdrückt, in das Königreich der Himmel. Da, wo der Herr Jesus vom Himmel aus unser Leben regiert. Und da, aus diesem Gedanken heraus, zeigt uns, dass der Herr Jesus König ist. Also in der Hinsicht Autorität in unserem Leben hat und haben möchte. Und da stellt sich die Herausforderung für jeden von uns, ist das eigentlich wahr? Wir sind in dem Reich. Ja, jeder, der sich zu dem Herrn Jesus bekennt, ist in diesem Reich, rein äußerlich. Und wir, die wir den Herrn Jesus als Retter angenommen haben, sind auch moralisch innerlich in diesem Reich. Aber was nützt mir das, in diesem Reich zu sein, wenn der Autorität hat, mein Leben gar nicht bestimmt? Und da stellt sich, 1. Buch Samuel, die Frage, wer ist denn eigentlich Herrscher in meinem Leben. Ist der Herr Jesus wirklich derjenige, der den Ton angibt? Ist er derjenige, der mich regiert, von dem ich mich regieren lasse? Oder für mein eigenes Leben? Oder noch schlimmer, gibt es da jemand, der Einflüsse negativer Art auf mein Leben ausübt, die zu meinem geistlichen Schaden sind? Ja, und dann das Letzte, aber das ist das Erste, ist, dass wir den Herrn Jesus hier finden. Und etwas Größeres, etwas Schöneres gibt es nicht, als den Herrn Jesus zu suchen in diesem Bibelbuch, wie in allen Bibelbüchern, und etwas von der Schönheit, der Herrlichkeit dessen zu finden, der sein Leben für mich, für uns in den Tod gegeben hat. Ich möchte eine Besonderheit nennen, ein Thema, was wir in diesem Buch immer wieder finden, das ist das Gebet. Vielleicht ein besonders prägendes Merkmal, dass das Gebet in diesem Buch hervorkommt. Samuel, der Name, heißt schon von Gott erhört. Wir sehen, dass Hannah betete, dass Hannah dankte. Wir sehen, dass Samuel betete. Und selbst als er verworfen wurde, betete er. Kapitel 12, das finde ich sehr eindrücklich, wie er sagt, dass es eine Sünde für ihn wäre, wenn er nicht beten würde. Ich möchte diesen Vers lesen, 1. Samuel 12, Vers 23. Auch ich, fern sei es von mir, gegen den Herrn zu sündigen und aufzuhören, für euch zu bitten. Und auch als er der Verworfene war, ja, war er zu dem Zeitpunkt, hörte er nicht auf, für Saul und das Volk zu beten. Selbst im Blick auf Saul hörte er nicht auf zu beten. Also wenn das Ergebnis des heutigen Nachmittags wäre, dass sich mein Gebetsleben verändert, dann hätte sich dieser Tag gelohnt. Es gibt kaum etwas Wichtigeres in unserem Leben als das Gebet. Und ich finde das selber irgendwie ernüchternd. Wir hatten an großen Bibelkonferenzen jetzt mehrfach das Thema Gebet. Und wenn man dann zurückblickt auf sein eigenes Leben, man hat das so intensiv besprochen und da fragt man sich, was hat sich eigentlich geändert in meinem Leben? Tja, meine Verantwortung ist größer geworden. Aber jetzt rede ich wieder über Gebet. Was ändert sich in unserem Leben? Ist das irgendwie ein Merkmal, das wichtig ist? Es ist gut und schön, dass wir für das Essen danken. Es ist gut und notwendig, dass ich morgens früh mich dem Herrn anbefehle und abends danke dafür. Aber kennen wir Zeiten? Daniel war natürlich nicht so eine hektische Zeit wie die, in der wir heute leben, ja, der dreimal am Tag gebetet hat, und das meint Gebetszeiten wahrgenommen hat, ja, der sich Zeit genommen hat zu beten, sagen wir mal für die Geschwister am Ort, die man kennt. Kennen wir das, dass wir einen nach dem anderen so vor den Herrn bringen? Die eigene Familie natürlich, das eigene Leben. Es gibt so viele Gebetsgegenstände, dass man eigentlich sagen müsste, wenn man das alles beten würde, man müsste den ganzen Tag beten. Aber lass uns anfangen, von Samuel, auch von seiner Mutter zu lernen. Und das ist ja das Großartige. Hannah hat das vorgemacht. Und Samuel hatte ein wunderbares Vorbild und hat sich daran gehalten und war ein Mann des Gebets. Dann der Versuch einer Gliederung. Wie gesagt, ich habe mich dazu schon geäußert vorneweg. Es ist sicher der einfachste Weg zu sehen, dass die ersten 7 Kapitel Samuel in seinem Dienst uns vorstellen, dass wir in den Kapiteln 8 bis 15 finden, dass Saul als König erwählt wird, der Saul nach dem Herzen des Menschen. Und dass wir in den Kapitel 16 bis 31, wo wir natürlich sehr viel über Saul weiterfinden, aber doch schwerpunktmäßig uns der König nach dem Herzen Gottes vorgestellt wird, aber in einem Lebensumstand, wo er von Saul und damit auch von dem Volk verworfen war. Ja, damit komme ich zu den einzelnen Kapiteln dieses Buches, die wir jetzt durchgehen wollen. Kapitel 1, das ist so ein längeres Kapitel, 28 Verse, wo wir sozusagen den Ausgangspunkt der ganzen Geschichte finden. Dort sehen wir, wie Elkana in dem Gebirge Ephraim oder aus dem Gebirge Ephraim, Ramathaim, Zophim kommend und seine Familienumstände gezeigt werden, seine beiden Frauen und dann am Ende auch die Geburt von Samuel. Wir sehen also eine Familie, wo es Glaube gab. Wo Glaube existierte, sie gingen nach Silo, da wo das Zelt der Zusammenkunft war zu dieser Zeit. Sie gingen zu den Festen dorthin, da war Glaube vorhanden, das wird ganz deutlich. Und doch war die Familie in Unordnung. Ja, zwei Frauen war nie der Gedanke Gottes. Wo immer mehrere Frauen im Alten Testament uns gezeigt werden von einem Mann, ist immer nur Schaden die Folge. Ein wichtiger Hinweis für uns, dass wir in unserem Leben tatsächlich auch beide Pole kennen können. Ja, es gibt nicht nur das Leben, das nur aus Glauben, von Glauben geprägt ist, sondern Glaube und Versagen ist oft etwas, was, ja, ich kann nicht sagen Hand in Hand, aber was nebeneinander existiert. Das war bei den damalig Gläubigen so und das ist bei uns leider oft auch der Fall. Und ich habe hier mal so ein bisschen Gegensätze herausgearbeitet in diesem ersten Kapitel. Wir haben einen gottesfürchtigen hohen Priester Eli. Das war ein Mann echter Gottesfurcht. Als er später erschüttert war, dass die Bundeslade gestohlen worden ist, weggenommen worden ist, dann war das, was sein Herz bewegte. Nicht so sehr, dass seine Söhne starben. Das war ein Mann echter Gottesfurcht und doch vollkommen schwach im Glauben. Ja, wir sehen ihn hier sitzend auf einem Stuhl. Gibt's gar nicht, ja. Da ist nie ein Stuhl in den Beschreibungen im zweiten Buch Mose, der angeschafft worden wäre für den Priester. Natürlich, Eli war ein sehr alter Mann. Wollen wir alles bedenken. Aber Gott hatte nicht den hohen priesterlichen Dienst mit einem Stuhl verbunden, sondern mit einem Dienst. Und dieser gottesfürchtige Mann saß da. Und es ist auch kein Wunder, dass er auch missverstanden hat, was da im Herzen von Hanna war. Gab es da so viele Trinker in seiner Umgebung, dass er der Meinung war, Hanna wäre jetzt auch, hätte auch getrunken? Wie kam er auf so ein völliges Fehlurteil? Es zeigt, dass der Mann, der das Bindeglied zu Gott war, dass er geistlich unfähig war, Beurteilungen abzugeben, ein Urteil zu fällen. Wir sehen eine Frau, die durch Gebet geprägt ist, die gottesfürchtig ist, die für Gott lebte, aber kinderlos. Obwohl Gott doch eigentlich verheißen hatte, Treue zu belohnen mit Nachkommen. Aber wir sehen, dass Gott antwortet und ein Kind schenkt. Und dass diese Frau im Gegensatz zu vielen anderen, Jakob und so weiter, die Versprechen abgegeben haben, dass diese Frau ihr Versprechen einhält. Sie hatte gebetet und gesagt, sie würde ihn Gott zur Verfügung stellen. Das tut sie. Und unter was für Umständen? Das muss man sich mal vorstellen. Unter was für Umständen sie in einer Umgebung, sie hat das doch gemerkt, sie hat doch Eli gehört, oder? Wie er sie missverstanden hat. Auch erstaunlich für mich, eine geistliche Frau, die das moralische Recht gehabt hätte, Eli zu verurteilen. Oder nicht? Aber hat sie nicht getan. Sie hat ihn stehen lassen in seiner Schwachheit und hat sich nicht über diesen Mann gestellt. Das ist für mich sehr vorbildgebend. Jeder von uns hat mal mit Situationen zu tun, wo man von jemand angesprochen wird, der in ungeistlicher Weise einen anspricht. Dass wir selber das oft genauso tun, eine ganz andere Sache. Aber ich sage nur, diese Situation erleben wir immer. Wie reagieren wir da? Sind wir nicht leicht geneigt, uns dann über den anderen zu stellen, so zu verurteilen, dass man sein Urteil überhaupt nicht mehr annimmt? Tut sie nicht. Sie nimmt seine Worte an. Und dann finden wir am Ende des Kapitels, wo sie dann das einlöst, diese bemerkenswerten Worte, er, der Knabe, betete dort den Herrn an. Ja, das, was eigentlich das Kennzeichen des hohen Priesters hätte sein sollen, das übernimmt ein Knabe, der betet in diesem Zelt der Zusammenkunft. In was für einer Weise er das auch verstanden haben mag, er betet dort an. Das zeigt dir und mir, dass wir unabhängig von unserem Alter, von unserem Status, von der Situation, in der wir sind, dass wir das ausführen können, was Gott uns in seinem Wort zeigt und nennt, selbst wenn unsere Umgebung das nicht tut. Unten als letzte Zeile, wenn das möglich war oder wenn mir das möglich erschien, muss ich vorsichtiger sagen, habe ich immer einen in Kursivschrift einen Satz angefügt, der so ein bisschen die prophetische Seite zeigt. Diese Familie ist zweifellos ein Bild des gläubigen Überrestes künftiger Tage. Dieser Überrest wird nicht total nur durch Glauben geprägt sein. Da wird es auch Missstände inmitten dieses Überrestes geben, aber er wird doch ein gläubiger Überrest sein. Kapitel 2 zeigt uns dann diesen wunderbaren Lobgesang, den Hannah ausgesprochen hat. Wie ist sie uns ein Vorbild? Wie oft hat Gott auf unsere Gebete geantwortet und wie undankbar? Ohne jedes Wort der Dankbarkeit haben wir reagiert. Wir kennen das ja aus unserem Familienleben, entweder aus unserem eigenen Leben, weil wir selber Kinder waren, oder wenn Gott uns Kinder geschenkt hat, wie undankbar Kinder sein können. Hannah war das nicht, aber wir sind das oft. Gott hat uns etwas geschenkt und wir danken noch nicht mal. Sie tut das. Sehr auffallend, dass manche Lobgesänge gerade von Frauen große Ähnlichkeit aufweisen. Ich habe mal hier die Ähnlichkeit zu dem Lobgesang von Maria in Lukas 1 vermerkt. Sehr auffallend, wie beide sich konzentrieren sozusagen auf den Retter, der für Hannah natürlich viele hundert Jahre noch voraus war. Wenn ihr das mal seht hier in diesen Versen, dann wird die Größe Gottes, die Herrlichkeit Gottes in besonderer Weise herausgestellt. In Vers 2, Kapitel 2, Vers 2, keiner ist heilig wie der Herr. Vers 3, ein Gott des Wissens ist der Herr, zeigt seine Allwissenheit. In Vers 6 finden wir seine Souveränität. Der Herr tötet und macht lebendig. Gott hat das Recht und die Macht über alle und alles. Seine Allmacht in Vers 8 am Ende. Der Herr ist, denn des Herrn sind die Säulen der Erde und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Seine Treue, die Füße seiner Frommen bewahrt er. Er ist treu zu seinen Verheißungen. Und dann der König, der Herr wird richten die Enden der Erde und Macht verleihen seinem König. So wird der König, der Christus, in diesem Lobgesang auch eingeführt. Interessant ist, dass 9-mal in diesen wenigen Versen, 10 Versen, Hannah über Gott spricht in seiner Beziehung zu seinem irdischen Volk, ja, Yahweh, so wie er sich Mose gegenüber offenbart hat, so zeigt sie, dass sie, obwohl das ganze Volk in einem Zustand war, am Ende der Richterzeit, der Unmoral, des Versagens, des Egoismus, keiner dachte an Gott, aber sie hatte diese Beziehung zu ihrem Gott nie aufgegeben und sah das Volk noch immer in dieser Beziehung zu Gott. Das erste Mal in Gottes Wort, hier in Vers 10, wird von seinem Gesalbten gesprochen. Dass Gott seinen König hatte. Da war noch nicht mal Saul, der falsche König, da. Aber Hannah hat diese Offenbarung Gottes, dass sie von dem spricht, den Gott einführen möchte als seinen Messias. Das ist jetzt der letzte Punkt, das werden diese Psalmen sein, so wie die messianischen Psalmen im Psalmbuch, die der gläubige Überrest in der Zukunft dann einmal sprechen wird. Sie werden warten auf den König. Sie werden der gläubige Überrest sein in einer Zeit der Verwerfung und sie werden rufen in Gebeten zu Gott, damit er sie erhört und seinen Gesalbten einführt. Und dann in dem großen zweiten Teil dieses zweiten Kapitels finden wir eine bemerkenswerte Gegenüberstellung von Samuel und den Söhnen Elis. Da finden wir, wie die Kinder, die Söhne des hohen Priesters, total verdorben sind, in der Bosheit in einem Ausmaß, wie es unfassbar ist. und das mit dem Haus Gottes verbinden. Und wir denken sofort prophetisch natürlich daran, was mit dem Tempel einmal geschehen wird, ja, wo der Antichrist sich hineinsetzen wird anscheinend, ein Götzenbild hineinstellen wird. Also das muss furchtbar sein. Davon sind diese Söhne Elis ein Hinweis. Und das macht uns irgendwie, muss uns das schockieren, ja, dass ein treuer Vater, wenn auch schwach, aber Eli war doch irgendwie treu, solche boshaften Kinder hatte. Ja, nicht dadurch, dass ich einen gläubigen Vater habe, dadurch gehe ich einen Weg der Treue, der Entschiedenheit. Ich muss selbst, du musst selbst einen Weg mit dem Herrn gehen. Wir finden den schwachen, fehlerhaften hohen Priester und offensichtlich gibt es keine Hoffnung. Keine Hoffnung für die Priesterschaft. Die Priesterschaft wird verurteilt von Gott durch den Propheten, durch den Mann Gottes. Es gibt nur noch Hoffnung durch jemand, der gar kein Priester ist. Von jemand, der eigentlich diese Aufgabe gar nicht wahrnehmen konnte, dem Gott aber diese Aufgabe überträgt. Und dann ist erstaunlich, Gott warnt noch einmal, Gott mahnt noch einmal Eli, was er tun wird. Noch hat er das Gericht nicht gebracht. Das ist irgendwie die Barmherzigkeit Gottes. Das tut er auch dir und mir gegenüber. Bevor er Zucht bringt in mein Leben, warnt er uns. Wie viele rote Ampeln sind wir schon überfahren, wo Gott uns gewarnt hat? Und dann haben wir uns gewundert, dass Zucht kam in mein Leben. Gott warnt uns immer. Er hat das auch hier getan. Diese beiden Seiten sind Hinweise, Samuel für den gläubigen Überrest und die Söhne Elis für das ungläubige, boshafte Volk. Sie werden eine Zeit lang nebeneinander existieren. Ja, ich möchte da mal einen Exkurs machen angesichts dieser Familienverhältnisse bei Eli. Aber auch was Elkana betrifft. Ungeordnete Verhältnisse in Ehe und Familie führen immer zu Konflikten, führen immer zu Problemen. Deshalb ist es so wichtig für uns, die wir Eheleute sind, Ehepartner sind, Ehemann oder Ehefrau, die wir Verantwortung haben für unsere Familie oder auch, wenn wir erwachsene Kinder sind und es zu Konflikten in der Familie kommt, kann ja auch mit erwachsenen Kindern geschehen, dass wir diese Dinge ordnen. Sonst sind sie immer zum Schaden für kleine Kinder, die in solchen Verhältnissen aufwachsen oder für Enkelkinder, die das mitbekommen in dem Verhältnis, dass, ich nehme jetzt mal mich, dass ich mit meinen Eltern, meinen Schwiegereltern, wir als Ehepaar, wenn da Konflikte wären, das führt nur zu Folgen, die negativ sind. Wir haben etwas von Gebet gesehen. Dazu gehört natürlich das Wort Gottes. Ohne Gebet bei Hannah, bei Samuel, ohne das Wort Gottes, das Hören und für uns das Lesen dessen, was Gott gegeben hat, wird es keinen Segen geben. Wir haben bei Hannah gesehen oder bei der Familie von Elkana, dass sie regelmäßig in den Tempel gegangen sind. Dieser regelmäßige Gottesbesuch ist so wichtig, dass wir unsere Kinder, unsere Enkelkinder an so einen regelmäßigen Besuch gewöhnen. Wir haben bei uns am Ort eine Familie, die dazugekommen ist und wo mir der Vater sagte, ihr seid daran gewöhnt, ja, jeden Sonntagmorgen aufzustehen. Sehr daran gewöhnt, bei uns sind die beiden Stunden auseinander, nachmittags zu gehen. Und für uns ist das etwas, was wir uns erst aneignen müssen. Und das ist so. Ja, als kindgläubige Eltern kann man gar nicht dankbar genug dafür sein, dass das eine Normalität ist, sonntags und in der Woche die Zusammenkünfte zu besuchen. Aber irgendwann habe ich dann auch dem gesagt, diesem Bruder, jetzt gab es einen längeren Zeitraum, wo du dich und deine Familie daran hättest gewöhnen können. Also man kann das nicht ein Leben lang irgendwie als Entschuldigung vor sich hertragen. Ja, ich bin das als Kind nicht gewöhnt gewesen. Man kann eine Gewohnheit auch irgendwann einmal beginnen und zu einer guten Gewohnheit machen. Wir wollen das nicht nur als Gewohnheit haben. Ja, ich gehe nicht in die Zusammenkünfte, weil ich das gewohnt bin. Aber es fällt mir natürlich leichter. Entscheidend ist, dieses Bewusstsein, da zu sein, wo der Herr Jesus in der Mitte ist. Wir sehen an diesen ersten Kapiteln auch, dass die Zeit noch so dunkel sein kann. Und wir leben heute in moralisch finsterer Zeit. Dass das aber nicht heißt, dass Kinder verderben müssen. Samuel ist das beste Beispiel dafür. In was für einer Umgebung ist er geboren? In was für einer Umgebung ist er dann aufgewachsen nach der Entwöhnung? Und trotzdem ist er einen guten Weg mit dem Herrn gegangen, weil seine Mutter ihn begleitet hat. Ich sage mal, weil die Eltern ihn begleitet haben. Ja, sie hat ihm jedes Jahr dieses Gewand gebracht, angemessen für das Alter. So müssen wir uns um unsere Kinder kümmern. Auch in dunkelster Zeit kann man Kinder für den Herrn erziehen. Dabei wollen wir unsere Kinder Gott geben. Sie sollen ja nicht für uns zur Ehre sein. Ja? Sie sollen nicht ein Leben führen, was sie selbst oder sonst wen zufriedenstellt. Nein, wir wollen sie dem Herrn übergeben. Das zieht nichts an meiner Verantwortung weg. Ja? Ich habe weiter Verantwortung für meine Kinder. Aber sind wir solche, die sich bewusst sind, dass allein Gott das zu einem Guten führen kann? Und dass wir sie so Gott in diesem Sinn auch übergeben? Und lassen wir uns auch warnen oder lassen wir uns nicht warnen? Eli hat sich letztlich nicht warnen lassen und ist dadurch geistlich und eher auch körperlich zugrunde gegangen. In 1. Samuel 3 finden wir dann, wie Samuel als Prophet berufen worden ist. Bisher kam er in diese Umgebung zu dem Zelt der Zusammenkunft, in Kapitel 3, diese bemerkenswerte Geschichte, wo Gott ihn dreimal ruft, bis er oder wo er dann endlich auch, weil er Gott noch nicht kannte, weil er noch nicht von Gott etwas gehört hatte, was er zu ihm gesprochen hatte, das lernen musste. Gilt für jeden Gläubigen, man muss lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Kinder müssen das auch lernen. Und vielleicht müssen wir als Erwachsene das uns auch wieder neu aneignen. Gehen wir noch in den Tag, in dem wir Gott fragen, was willst du, dass ich tun soll? Ich muss ihn nicht fragen, ob ich zum Arbeitsplatz gehen muss. Ja, das ist klar, das ist meine Pflicht. Aber es gibt so viele Dinge, und da könnte der Weg dahin dazugehören, oder heute an dem Samstag, oder morgen an dem Sonntag. Die Frage ist nicht, gehe ich zu den Zusammenkünften? Aber hier ist das nun ein bisschen weiter. Bei uns in der Gegend gibt es mehrere in der Nähe. Könnte ja sein, dass der Herr eine Botschaft hat für mich, morgen woanders hinzugehen. Höre ich, habe ich gelernt, auf seine Stimme zu hören. Samuel musste das lernen. Und wir müssen das vielleicht manchmal auch wieder lernen, nicht unseren eigenen Weg zu gehen, sondern auf die Stimme des Herrn zu hören. Dabei berücksichtigt Gott das geistliche Alter. Ja? Er erwartet von einem 10-Jährigen nicht das, was er von mir erwartet. Und er kann höhere Ansprüche stellen an jemand, den er über 30, 40, 50 Jahre benutzt hat, als jemand, der jetzt erst ein Jahr, 5 Jahre zum Glauben gekommen ist. Gott macht die Unterschiede. Und das haben wir hier in 1. Samuel 3, wird das ganz deutlich. Er benutzt auch Jüngere. Das ist für Ältere, für uns, die wir jetzt älter werden, wenn er auf einmal jemanden benutzt, der 10, 20 Jahre jünger ist als wir und der eine Botschaft hat, die sich an mein Gewissen richtet, das ist nicht so ganz einfach. Also für Eli war 1. Samuel 3 alles andere als einfach, aber er hat das hingenommen. Das fasziniert mich. Sie lesen nicht von Eli, dass er irgendwie dagegen sich aufgelehnt hätte. Er hat das angenommen. Und das müssen wir auch lernen, dass Gott durch Jüngere zu uns redet. Wenn du ein Jüngerer bist, dann überleg dir gut, wie du das tust. Es soll auch angenommen werden. Und sieh ja nicht normalerweise der Weg Gottes, dass er als erstes, wie er das hier bei Samuel getan hat, eine Gerichtsbotschaft, ich sage mal eine Zuchtbotschaft, einem recht jungen Menschen, Gläubigen überträgt. Wir haben schon gesehen, Respekt gegenüber dem Alter war bei Hannah gegenüber Eli, ist auch hier bei Samuel gegenüber Eli der Fall. Ganz wichtiger Punkt, wenn du siehst, dass jemand, der älter ist, Schwächen hat, und das wirst du sehen, weil es überhaupt keinen gibt, der nicht Schwächen hätte. Und natürlich haben auch ältere Gläubige, haben auch wir, die wir einen Dienst für den Herrn Jesus tun, der vielleicht in der Öffentlichkeit steht. Jeder von uns hat einen Dienst, aber nicht jeder hat einen öffentlichen Dienst. Aber wir alle haben Schwächen. Und wie gehen wir damit um? Gibt es trotzdem ein Anerkennen der Position, damals bei Eli, des Dienstes, den Gott jemand übertragen hat? Oder ist für mich jemand abgeschrieben, wenn ich sehe, dass er Fehler begeht, der vielleicht älter ist, der vielleicht schon einen Dienst für den Herrn Jesus über viele Jahre getan hat? Nein, wir wollen diesen Respekt gegenüber dem Alter, auch angesichts von Versagen, wollen wir nicht verlieren. Auf der anderen Seite sehen wir bei Eli, dass er nahezu blind wird, dass er schlecht Augen bekommt. Sicher ein symbolischer Hinweis über geistliche Blindheit. Und wenn ich im Glauben versage, wenn ich Gottes Wort, er hat die Warnung in den Wind geschrieben, wenn ich denen nicht Folge leiste, wenn mir jemand was sagt und ich handle nicht danach, dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass ich geistlich blind werde, dass ich Dinge einfach nicht mehr erkennen kann. Hier ist dann Samuel sicherlich ein Hinweis auf die Propheten, auf die jüdischen Boten, die ausgehen werden, nachdem sie sich bekehrt haben, zu allen Nationen, um das Evangelium zu verkünden. Wir haben ja hier in 1. Samuel 3, Vers 19, da Samuel groß wurde, der Herr mit ihm war und keines seiner Worte zur Erde fallen ließ. In Matthäus 24, Vers 14 seht ihr, wie eben diese Boten dann in der Drangsalzzeit der Künftigen, wie sie ausschwirren werden, kann man geradezu sagen, zu allen Nationen, um den Nationen das Evangelium des Reiches zu verkünden. Die Kapitel 4 bis 6 sind dann traurige Kapitel. Sie zeigen uns, wie die Bundeslade verloren wird, das Zeichen seiner Gegenwart. Und wie damit das Volk Gottes ein Volk ohne Gott wird. Schrecklicher Zustand. Ja, und wir dürfen das gar nicht so weit von uns schieben. Ja? Wir sind Teil, wir Gläubigen, wir sind Teil des Volkes Gottes, dem Bekenntnis nach. Und müssen wir nicht zugeben, dass das bekennende Volk Gottes, nehmen wir mal nur unser Land, in vielen Bereichen Gott verloren hat. Ja, wenn man in Kirchen predigen kann, dass das Grab nie leer war, dann hat man doch wohl Christus verloren. Aber wir sind Teil der Christenheit. Wir sind nicht irgendwie jemand anders. Wir sind auch Christen. Wir gehören zu dieser Christenheit, die in großen Teilen Gott aufgegeben hat. Sie haben damals den Fehler gemacht, die Bundeslade als so eine Art Glücksbringer zu verstehen. Ja, die Bundeslade haben sie geholt, um zu sagen, damit bekommen wir den Sieg. Und das ist nicht so. Und ich möchte diesen Vers, den ich da angeführt habe, aus Micha 3 lesen, weil das so eine Gefahr ist für solche, die daran sich gewöhnt haben, sich auf bestimmte Bibelstellen zu berufen. Und das hat das Volk Israel auch gelernt. Und da waren sie in einem völlig falschen Zustand. Liest man in Micha 3, Vers 11, seine Häupter richten für Geschenke, seine Priester lehren für Lohn, seine Propheten wahrsagen für Geld und sie stützen sich auf den Herrn und sagen, ist nicht der Herr in unserer Mitte? Keineswegs war er in der Mitte dieses Volkes mehr. Sie haben Gott aufgegeben in jeder Hinsicht und dann hat Gott sie auch verworfen. Ich kann mich nicht darauf berufen, ja, der Herr ist ja in der Mitte, wenn mein Leben völlig im Widerspruch dazu steht. Es ist eben so, dass das Äußere, hier die Bundeslade, nie das Innere, das Leben mit und für Gott ersetzen kann. Aber, und das ist das Schöne, inmitten der Gottlosigkeit gab es noch immer solche, die gottesfürchtig waren. Eli, zwar schwach, aber seine Schwiegertochter, die ein Empfinden hatte für diesen Zustand, wenn uns das irgendwie noch prägen könnte, ein Bewusstsein, was in denen, die Christus mit Namen nennen, die sich Christen nennen, was da los ist, wenn wir ein Empfinden haben, wie das den Herrn verunehrt, dann stehen wir schon auf der Seite des Herrn. Ja, dieses ungläubige Volk künftiger Tage, sie werden alles verlieren. Denn Gott wird in Gericht und Zucht über sie kommen. Er bringt Gericht über das ungläubige Israel. Der Jesus selbst wird dieses Gericht ausführen. Damals kam das Gericht. Es kam über Hophni, über Phinehas, über Eli. und über das Volk. Auch in der heutigen Welt ist das nicht anders. Sie bringen Gericht über sich, sie stehen sogar nach Johannes 14 schon oder Johannes 16 schon unter diesem Gerichtsurteil Gottes, weil sie Christus verworfen haben, weil für sie Christus ein Name ist, ohne dass er ihr Leben bestimmt. Und wie damals, Gott sorgt für seine Ehre. Am Anfang mag das so aussehen, als ob Gott der Verlierer ist. Aber als dann die Bundeslade in dieses Götzenhaus Dagons gestellt wurde, da hat Gott offenbart, dass er für seine eigene Ehre einstehen kann. Wenn wir versagen, wenn wir uns nicht hinstellen und für die Ehre Gottes eintreten, wenn in unserer Gegenwart zum Beispiel gelästert wird, dann seien wir sicher, Gott wird das einmal tun. Und lasst uns nicht vergessen, wir gehören zu dem Haus Gottes. Petrus sagt, da beginnt das Gericht an dem Haus Gottes, dass auch wir uns Zucht zuziehen, wenn wir die Ehrfurcht vor dem Herrn Jesus, Bundeslade und vor seinem Wort verlieren.